Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Geschichten aus Tausend und einer Nacht sind die wahrscheinlich berühmteste Sammlung der Literaturgeschichte. Die schlaue Schahrasad erzählt darin buchstäblich um ihr Leben. Eine exzellente Kennerin der Erzählungen ist die Arabistin und Musikerin Claudia Ott. Sie hat bereits einen vielgelobten Band mit Liebesgeschichten daraus neu übersetzt. Und jetzt ist ein weiterer erschienen, Tausend und eine Nacht, das Buch der Liebe heißt es. Und ich freue mich, mit Claudia Ott jetzt verbunden zu sein. Sie ist uns aus Tübingen zugeschaltet. Hallo, Frau Ott, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Frau Ott. Das war ja eine herrliche und sehr, sehr ungewöhnliche Begrüßung. Schön, was haben Sie da für eine Flöte gespielt?
Ich spiele die arabische Rohrflöte, die Nai. Das ist ein ganz einfaches Stückchen Schilfrohr. Und in der arabischen und insgesamt der islamischen Kultur gilt das als ein Spiegel der menschlichen Seele, weil man sagt, so wie das Schilfrohr abgeschnitten wurde von seiner Wurzel und sich dann zurücksehnt nach seinem vollkommenen lebendigen Zustand, so ist die menschliche Seele abgeschnitten von der Einheit mit Gott und ihre Äußerungen im Leben, so wie die Flöte diese Töne, diese traurigen Töne von sich gibt, so äußert sich die menschliche Seele, dass sie doch wieder zurück möchte zur Vereinigung mit ihrem Schöpfer.
Und ich habe gehört, dass Sie sich vorm Übersetzen gern morgens mit der Rohrflöte darauf einstimmen. Warum ist das wichtig?
Ich übersetze immer mit der Priorität des Klanges. Ich möchte gerne, dass meine Übersetzung so klingt, wie das Arabische geklungen hat oder klingen soll. Vor allem bei den zahlreichen Gedichten, die in diesen Texten eben vorhanden sind. Diese Texte sind unheimlich musikalisch und sie sind ja auch immer zum Vortragen da gewesen. Tausend und eine Nacht war nie ein Buch nur zum stillen Lesen. Es gehörte immer vors Publikum, es gehörte immer in die Mündlichkeit zurückversetzt und es gehörte auch immer in die Gesanglichkeit zurück. Und deswegen möchte ich gerne so viel wie möglich von dieser Klanglichkeit des Originals in die Übersetzung einbringen. Und dabei hilft mir dieses wunderbare und schlichte Instrument.
Das heißt, da hilft Ihnen einmal unheimlich, dass Sie auch eine sehr profilierte Musikerin sind. Sie treten ja auch mit richtig großen Orchestern auf und mit prominenten Leuten zusammen. Aber Sie haben, habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, auch immer eine Gruppe von sehr verlässlichen Zuhörern, die von Ihnen Probelesungen bekommen.
Ja, ich finde, das Handwerk eines Übersetzers oder einer Übersetzerin ist sonst etwas zu einsam. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist tatsächlich, dass Werke, die vorgelesen gehören, am besten im wahren Leben ausprobiert werden dürfen. Deswegen habe ich zum Glück immer eine Schar von treuen Zuhörerinnen und Zuhörern, denen ich meine Rohübersetzung, solange sie noch handschriftlich ist, also noch nicht im Computer erstarrt, dann vorlesen darf und die sehr kritisch darauf reagieren. Sie sind manchmal wirklich harte Kritikerinnen und Kritiker und zeigen mir, wo die Übersetzung Schwächen hat. Natürlich geht es auch darum, ob die Übersetzung das Arabische genau wiedergibt, aber bei einer literarischen Übersetzung fängt die eigentliche Arbeit erst danach an. Wenn die Übersetzung einmal richtig ist, also korrekt, dann geht es überhaupt erst los, dass man Literatur daraus macht. Und dabei kann einem Publikum wunderbar helfen, denn das Buch gehört vors Publikum und es war anfangs vor einem Hörpublikum gewesen, deswegen diese Technik.
Ich habe mal bei einer Veranstaltung mit Grimm-Experten gelernt, dass es ein Riesenunterschied ist zwischen den geschriebenen Texten und den Märchenerzählern, also die wirklich frei erzählen. Wie ist das, wenn Sie da Ihren Freundesgruppen vortragen? Lesen Sie dann den Text vor oder sind Sie dann auch so eine Art Erzählerin?
Nein, ich lese vor und auch damit befinde ich mich in einer ganz alten Tradition. Denn Tausend und eine Nacht ist anders, als wir das manchmal so romantisierend vermuten, gar kein Werk der Mündlichkeit, sondern es sind schriftliche Literaturquellen umgeformt, in Tausend und eine Nacht eingestellt worden und wurden dann schriftlich weiter überliefert. Sogar die allerältesten Handschriften zeigen uns ganz deutlich die Spuren von schriftlichen Vorlagen, die sie hatten. Wir haben hier also keine frei improvisierten Erzählungen vor uns, sondern wir haben eine Kette schriftlich überlieferter Literatur, die einzig unter diesem wirklich genialen Kriterium dort gesammelt wurde, dass sie so spannend und aufregend sein muss, dass sie die Neugier des Sultans jede Nacht aufs Neue fesselt, sodass er die Erzählerin immer eine Nacht länger am Leben lässt. Das ist das einzige Kriterium, und wenn das erfüllt ist, konnte jede Geschichte in 1001 Nacht hineinkommen. Aber diese Geschichten hat die Schahrazad weder selbst erlebt, noch hat sie sich diese Geschichten selbst erzählen lassen, sondern, das sagt sie selbst schon in der Rahmengeschichte, sie hat diese Geschichten aus Büchern gelesen. Das heißt, die 1001 Nacht ist das Werk, in dem das Bücherwissen als Lebensrettung dargestellt wird. Also Bildung rettet Leben. Das ist die Botschaft von 1001 Nacht.
Ja, ein Traum für uns als Literatursendung. Sie haben ja gesagt, Sie würden uns mal einen Einblick geben, wie unterschiedlich das klingt, die Originalversion auf Arabisch und dann Ihre Übersetzung. Mögen Sie uns das mal vorführen?
Sehr, sehr gerne. Ich habe ein Gedicht mitgebracht. Ich hatte ja schon gesagt, 1001 Nacht ist voller Gedichte. Auf diese Gedichte wartete das arabische Originalpublikum wie auf die Arien in einer Oper. Leider haben frühere Übersetzer die Gedichte oft weggelassen, denn sie bringen den Handlungsgang ja nicht vorwärts. Aber in meiner Übersetzung sind das die Perlen, das ist das Schönste vom ganzen Text. Und ich lese Ihnen 3 Verse auf Arabisch vor, anschließend 6 Verse auf Deutsch aus demselben Gedicht, wo Sie vielleicht hören, wie ich versucht habe, den Klang des Originals ins Deutsche zu bringen.
Wunderbar.
In Namatas Judul Wujuhu li Rabbin. فوق عرش لم يخش ريب الزمان إنما تسجد الوجوه لرب أسكنت الضايعين وسط الجنان إنما تسجد الوجوه لرب من عصاه يحرقه بالنيران. Nur vor einem verneigen sich die Gesichter, vor dem Herrn, der auf seinem Thron sitzt, Herrinnen, der die Frommen in schönen Gärten lässt wallen, wo die Flüsse des Paradieses beginnen und die Sünder im Höllenfeuer lässt braten. Wer sich auflehnt, wird dieser Qual nicht entrinnen. Nur vor einem verneigen sich die Gesichter, vor dem Herrn, dessen Güte kleidet wie Linnen, der die Erde flach hingebreitet und darauf beide Arten erschaffen, Menschen und Djinnen.
Claudia Ott, vielen Dank für diesen schönen Eindruck. Ich finde, wenn man Ihren Text, Ihre Neuübersetzung liest, merkt man sofort, also noch mehr in dem geschriebenen Text als jetzt in den Gedichten, dass das klingt relativ modern und gegenwärtig, also gar nicht so märchenhaft, sage ich mal in Anführungszeichen. Steckt das denn in der Originalsprache mit drin oder ist das quasi Ihre Interpretation, also Neudichtung?
Zunächst darf jedes Werk der Weltliteratur, das ist verdient, eine Neuübersetzung zu bekommen. Es ist ja auch ein gewisser Aufwand, so eine Übersetzung anzufertigen, nicht nur für den Übersetzer, die Übersetzerin, sondern auch für Verlage und für das ganze Buchwesen, so ein großes neues Werk herauszubringen. Jedes solche Werk darf von Zeit zu Zeit wieder in die zeitgenössische Literatur seiner Zeit eingespeist werden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Handschriften, die ich übersetze, das sind ja die ältesten arabischen Quellen von 1001 Nacht. Und die waren in ihrer Zeit total zeitgenössisch. Die klangen kein bisschen abgestanden oder märchenhaft, sondern das waren Texte aus dem prallen Leben. Auch hier möchte ich Ihnen gerne ein kurzes Beispiel geben von einer etwas erotischen Stelle. Wir sind ja im Buch der Liebe. Mit diesen Worten öffnete sie den Knopf seines Hemdes und küsste Kamarazamans Hals. Dann machte sie sich auf die Suche nach etwas, das sie sich als Pfand von ihm nehmen konnte, doch sie fand nichts, denn er lag, wie sie feststellte, ohne Hosen da. Sie fuhr mit der Hand unter den Saum seines Gewandes und tastete die Waden hinauf, da wäre sie auf dem Schenkel fast ausgeglitten, so zart war seine Haut, und ihre Hand wanderte wie von alleine immer höher. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen und ihr Bauch zitterte vor Erregung. Die Lust der Frauen ist ja bekanntlich heftiger und stärker als die der Männer.
Also das ist ziemlich direkt, muss man sagen. Fand ich auch faszinierend vorher beim Lesen. Wie ist das? Ist das ein Grund, warum diese Textsammlung in der arabischen Welt lange als Trivialliteratur so ein bisschen runtergemacht wurde?
Ich würde eher sagen, die Unbefangenheit, mit der solche Themen in 1001 Nacht uns einfach entgegenkommen, die hat heutige und auch frühere so ein Wächter der Sitte immer befremdet, bis erschreckt. Und deswegen wurde Tausend eine Nacht auf so manchen Sittenindex gesetzt bis in die moderne Zeit und durfte zum Teil zum Beispiel nicht offiziell gelesen werden. Auch ich habe noch Menschen interviewt, sogar Schriftsteller, arabische Schriftsteller, die sagten, ja, Tausend und eine Nacht, ja, mein Traum meiner Kindheit, ich durfte das nicht lesen als Kind. Deswegen bin ich zum Bücherschrank meiner Eltern geschlichen und da lag es ganz unten links und da habe ich es mir rausgezogen. Das ist eigentlich auch ein Geheimnis der Beliebtheit. Es war immer verboten und deswegen wurde es umso lieber gelesen.
Klar, das macht es natürlich noch viel spannender. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Nachwort, dass gerade diese erste Geschichte, aus der Sie uns gerade was vorgetragen haben, ein ganz großartiger und verwickelter Liebesroman sei und eine der psychologisch abgründigsten Geschichten aus Tausend und eine Nacht. Warum?
Das dürfen die Leser sich selbst erarbeiten und selbst lesen. Ich möchte hier nicht so, wie meine Kinder sagen, spoilern. Mhm. Das ist tatsächlich eine unglaublich faszinierende, aber auch sehr, sehr erschreckende und abgründige Geschichte, in der alle Abgründe psychologischer Liebesverwicklungen vorkommen können.
Sie haben ja jetzt 4 Jahre an diesem Band gearbeitet wir schreiben da eben auch im Nachwort von einer Technik in 7 Schritten. Können Sie uns das mal irgendwie ein bisschen näher bringen, wie Sie da vorgehen?
Gerne. Ich darf ja aus den Originalhandschriften übersetzen. Die sind noch nicht gedruckt. Das heißt, sie liegen vor mir, in dem Fall als Kopien natürlich, also die ich mir besorge, sozusagen von den Bibliotheken, in denen sie aufbewahrt liegen. Übrigens eine davon auch in Berlin, in der Staatsbibliothek, eine Handschrift, die seit langem bekannt war, die aber noch nie jemand sich genauer angeschaut hatte und deswegen gibt es davon auch keine Druckfassung. Das heißt, der erste Schritt ist immer, dass ich überhaupt feststellen muss, was steht da überhaupt geschrieben? Wo hat die Handschrift zum Beispiel eine Lücke? Wie ist die richtige Reihenfolge der Blätter, falls sie falsch eingebunden ist? Falls sich Wörter verdreht haben, wie muss ich die sozusagen richtig hinordnen, damit ich überhaupt den Text einmal konstituiere? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich mir überlege, was steht da geschrieben? Also was bedeutet das Geschriebene? Da darf ich jetzt als Philologin hingehen, meine ganze sozusagen Regalwand von schönen alten Wörterbüchern, die ich mir im Laufe meines Studiums und eben vieler Jahrzehnte Tätigkeit angeschafft habe, dazu befragen, damit ich jedes einzelne Wort und jeden Ausdruck verstehe. Und die dritte Phase der Übersetzung, wo ich dann nochmal von vorne anfange, die ist dann die sogenannte Rohübersetzung. Die schreibe ich in Blankobücher mit Hand. Ich möchte gerne dieselbe Technik verwenden wie meine Vorlagen. Also ich möchte mit Hand auf Papier schreiben, damit das ein bisschen ähnliche Handarbeit wird wie die Vorlage. Wir finden ja auch in der Vorlage viele kleine unabsichtliche Fehler. Und diese schleichen sich auch bei mir ein, weil ich auch mit der Hand schreibe. Und das soll sozusagen ein bisschen auf diese Weise originalgetreu sein. Die vierte Phase ist dann die Vorlesung vor meinem Probepublikum, die ich vorher beschrieben habe. Und dann die fünfte Phase ist, dass ich das, was ich dann eingetragen habe in den Text, also auch die ganzen Kommentare meines Publikums, die auch immer namentlich gekennzeichnet sind, sodass ich immer weiß, welche Übersetzung von wem kommt, wenn sie nicht von mir stammt, sondern von den Mitgliedern meiner Übersetzergruppe. Alles das zusammen schreibe ich dann in den Computer hinein. Das ist Nummer 5. Dabei wird es natürlich ein bisschen überarbeitet. Nummer 6 ist die Phase, in der der Verlag das Manuskript bearbeitet. Ich habe zum Glück einen langjährigen Lektor, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite. Seine Kommentare sind dann die Nummer 6. Und alles das zusammen, das ist dann im 7. Schritt, geht das noch einmal neben das Original, also neben die Nullfassung sozusagen, neben mein Manuskript. Und dann wird noch mal Wort für Wort kontrolliert. Ist wirklich alles übersetzt? Habe ich etwas hinzugefügt oder weggelassen versehentlich? Habe ich etwas zu frei übersetzt, sodass ich als Philologin damit nicht mehr zufrieden bin? Das wird dann in der 7. Phase noch mal korrigiert.
Und die 8. ist, dass wir jetzt alle sofort uns Ihr neues Buch besorgen und uns mitnehmen lassen in diese tolle Welt. Claudia Ott, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr, sehr herzlichen Dank Ihnen auch.
Und die Neuübersetzung von Claudia Ott ist unter dem Titel Tausend und eine Nacht, das Buch der Liebe beim Verlag CH Beck erschienen. 543 Seiten hat es und es kostet 32 €.